Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was hat uns diese Woche bewegt und wie sehr wird der Trump-Zollkrieg mit China künftig auch auf Europa bzw. auf Österreich sich auswirken? Werden wir jetzt demnächst mit chinesischen Billigwaren tsunamiartig überschüttet? Und worüber haben sich die Gemüter im Wien-Wahlkampf am allermeisten diese Woche erhitzt? Und wer hat sich eigentlich am schlimmsten blamiert in der Politik? Das ist die große Frage. Willkommen beim Wochenrückblick, eine der beliebtesten Sendungen auf OE24TV. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Josef Kallinger im Studio. Kallinger war früher Bundesgeschäftsführer der SPÖ und ist heute PR-Berater mit natürlich einem direkten Draht zur Sozialdemokratie. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, Herr Kallinger, das Hauptthema dieser Woche bleibt natürlich der Wien-Wahlkampf. Wenngleich heute am Karfreitag wurde ausgesetzt. Man beruft sich natürlich schon auf die Grundregeln des Christentums, also am Karfreitag Wahlkämpfen, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber trotzdem, wir gehen jetzt in die finale Phase. Was erwarten Sie für kommende Woche nach Ostern? Wie hart wird es dazugehen?
Also ich kann erstens sagen, ich war heute am Markt, Kutschka-Markt wie immer und habe ein schönes rotes Ei gekriegt. Also man hat offensichtlich doch noch ein bisschen auf kleiner Flamme Wahl gekämpft. Ist auch gut so. Das Finish im Wahlkampf. Ich denke mal, du hast in Wien vor allem ein Thema, das ist die Frage der Zukunft der Stadt. Die Stadt steht gut da, die Leute sind grosso modo zufrieden, natürlich wie immer mit Ausnahmen, der Wiener Motsch geht ja an sich ganz gern. Aber es geht um die Frage, wie geht's weiter? Die Frage ist vor allem die, wird der Michael Ludwig, der ja unumstritten die Nummer eins ist und auch weit vor allen Konkurrenten, wird der so stark sein, dass er weiter eine stabile Zweierregierung bilden kann? Oder wird es aufgrund von Verschiebungen auch da möglicherweise eine Dreierkoalition in Wien bedürfen, was viele nicht wollen? Also das sind sozusagen diese taktischen Fragen in der letzten Woche. Und inhaltlich hast du die Themen, die sozusagen eh jeder mitkriegt. Das ist einerseits die wirtschaftliche Lage, der Bundesstaatshaushalt, der auch Wien zwingen wird, budgetär zu sparen, weil die Schulden, die da die grün-schwarze Regierung hinterlassen hat, jede Grenze, jede Dimension sprengt. Ich glaube, jetzt haben wir 3-4 Mal gehört, es wird mehr. Dann hast du die ganze Frage in Wien nach wie vor auch des Wohnbaus, der sozialen Integration. Also das sind so die Dinge, die die Leute bewegen.
Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, Sie haben das ja gerade erwähnt, wird es in Zukunft wieder nur eine Zweiergeschichte in Wien sein oder vielleicht doch ein Dreier, eine Ampel? Man hat ja in den vergangenen Tagen, in dieser Woche auch gehört, dass der Bürgermeister eher davor warnt, vor einer Dreierkoalition, oder?
Ich glaube, da hat er auch recht. Die Leute vertrauen ihm sehr. Er ist sozusagen in der persönlichen Frage, man wählt ja nicht indirekt, aber wenn man das könnte, wäre er weit vor allen Konkurrenten. Die Leute wollen auch, dass er weitermacht. Und natürlich ist den Menschen, so wie im Bund, auch in Wien, eine stabile Regierung, die handlungsfähig ist, die wenig streitet, viel lieber als ein schwieriges Konstrukt, gar keine Frage. Und wenn man sich die Parteien ansieht, so ist es doch so, dass diese Koalition aus Sozialdemokraten und Neos die letzten 4 Jahre friktionsfrei, ohne große Streitereien gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist schon an sich was in Zeiten wie diesen.
Ja, Streitereien hat es keine gegeben zwischen Ludwig und Wiederkehr. Aber Wiederkehr ist jetzt ja in die Bundespolitik übersiedelt. Und die Neuen an der Spitze der Neos in Wien, die kennt man eigentlich gar nicht, oder? Das sind so die Unbekannten, oder?
So ist es. Also das ist sicherlich ein gewisses Handicap, weil ja Wahlen sehr viel auch mit an Personen hängen. Und die Spitzenkandidatin ist natürlich aufgrund der Kürze, das kann man ihr nicht vorwerfen, aufgrund der Kürze oder der Schnelligkeit der Entscheidung, dass Wiederkehr in die Regierung gegangen ist, natürlich weithin unbekannt. Es ist aber auch bei den Grünen, die Frau Bühringer, bei weitem nicht so bekannt, wie das ihre Vorgängerinnen waren. Auch die haben sich ein bisschen zu lang Zeit gelassen mit der Positionierung, haben zu lang mit einer Zweierspitze gespielt. Und Das ist die Lage dieser Parteien, ja.
Ja, das heißt also, womit rechnen Sie eigentlich? Weil eine Partei haben Sie nicht erwähnt, und zwar ist es die ÖVP. Ja? Die könnte ja von 22% runterrasseln auf 10%. Man hat da Karl Mahrer ins Feuer geschickt und der ist eben der Dritte im Bunde, ja, der eben darum rittert, wie könnte ich mit Ludwig in Zukunft regieren.
Ganz genau. Naja, die ÖVP ist in einer sehr schwierigen Lage, weil das, was Blümel geerntet hat, sozusagen den Kurzeffekt, dann auf 20 gekommen, das wird der arme Karl Mahrer jetzt wieder verlieren. Es gibt keinen Kurzeffekt mehr. Die ÖVP insgesamt in einer schwierigen Lage, auch die Gemengelage auf der Bundesebene hat bis dato nicht dazu beigetragen, die Situation für den Karl Mahrer zu verbessern. Er selber steckt mit Gerichtsverfahren in einer unangenehmen Situation. Und was mir halt vorkommt dort ist, er führt einen Wahlkampf, der meiner Meinung nach mehr auf das Konto der Freiheitlichen einzahlen wird, als auf das Konto der ÖVP. Es ist von der Wirtschaftspartei nichts zu merken. Es ist nur das Thema Sicherheit und Zuwanderung. Aber da gibt es einen Schmied, das ist der Nepp und die Blauen, und da braucht man den Schmiedl mit dem Herrn Mahrer, glaube ich, nicht so.
Ja, überhaupt, wenn man durch Wien geht und sich die Wahlplakate alle anschaut, hat man ja den Eindruck, man lebt in der mit Abstand gefährlichsten Stadt der Welt. Alle plakatieren Sicherheit ganz weit oben, als ob es diese Lebenswerte, diese positive, diese schöne Stadt Wien eigentlich gar nicht geben würde.
Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wien ist eine der sichersten Städte, Großstädte der Welt. Es ist kurios. Aber natürlich, das ist sehr individuell, ist eh klar, das Sicherheitsempfinden. Aber natürlich, ich glaube auch, dass natürlich wollen die Leute in Sicherheit leben, und zum Beispiel so Einbruchserien, wie da jetzt diese Kinder, muss man ja sagen, verübt haben, das geht den Leuten schon auf die Nerven, weil denen ist ja wurscht, ob viele Täter das machen oder einer tausend, wenn dein Auto aufgebrochen wird, leidest du darunter, muss dann jemand, wer zahlt das, ja. Also das heißt, da ist, aber auch da muss man sagen, ist das Rezept von Bürgermeister Ludwig, den ich gestern gesehen habe im Fernsehen, gesagt hat, die müssen wir jetzt rasch aus dem Verkehr ziehen. Da ist wieder die Bundesregierung gefordert. Das heißt, du musst gesetzlich die Möglichkeiten schaffen, dass du die auch anhalten kannst. Zurzeit darf man die nicht sozusagen über Nacht in einer geschlossenen Einrichtung behalten. Das muss man rasch machen, weil die werden wirklich aus dem Verkehr gezogen. Das ist ein richtiges Thema. Aber Wien ist nach wie vor die sicherste Großstadt der Welt.
Trotzdem gibt es natürlich auch Kritik an Ludwig und auch an der Politik von seinen früheren Partner Wiederkehr. Vor allem, wenn es um die Schulden geht. Und wenn man zum Beispiel Dominik Knepp, den Spitzenkandidaten der Freiheitlichen, so zuhört, dann hat man ja den Eindruck, dass überhaupt nichts mehr funktioniert in Wien Schulen und dass der Islam längst Überhand genommen hat. Gut, die Zahlen sprechen an sich schon dafür. Und zwar eine Umfrage der NEO besagt, dass 41% der Volks- und Mittelschüler der islamischen Religion angehören und Nummer 34,5% der Christlichen, davon nur mehr 17% katholischer sind. Also dieses Problem hat Ludwig natürlich schon im Laufe der Jahre immer zugedeckt und nicht so öffentlich gemacht, wie man es gebraucht hätte, oder?
Schon diese Zahlen sind natürlich irgendwie seltsam. Wenn man das Ganze genau anschaut, bei den sogenannten Pflichtschülern, da sind einmal die ganzen Kinder, die in der Unterstufe vom Gymnasium drin sind, nicht enthalten. Das wird es schon mal allein umdrehen, werden die christlichen Religionen wieder die Nummer eins. Das Zweite ist, dass man immer außer Acht lässt, sozusagen die doch jetzt in Wien erhebliche Anzahl von Menschen, die an keinem Religionsunterricht teilnehmen, wo man nicht weiß, was sind das vielleicht. Die haben sich einfach vom Religionsunterricht abgemeldet. Also das sind auch schon ein Viertel der Schüler. Man sollte das, glaube ich, nicht dramatisieren. Und die Frage ist ja bei weitem nicht die Religionszugehörigkeit, weil wenn man sich anschaut, bei den Dienstleistungen im Geschäft, im Bundesheer, bei den Rettungsorganisationen, da sind wahnsinnig viele junge muslimische Menschen da, die gute Österreicher sind, vielleicht noch nicht Staatsbürger, aber sich wohlfühlen hier, super integriert sind. Also das ist ja nicht das Drama. Das, worum sich die Politik kümmern muss, und da glaube ich, haben auch die NEOS einen Aufholbedarf, wenn es tatsächlich so ist, dass viele Kinder nach 2 Jahren Kindergarten in Wien, dann in die Schule kommen, die Volksschule kommen und nicht ausreichend Deutsch können, dann muss man sich fragen, was war denn in diesen 2 Jahren Kindergarten? Und deswegen ist, glaube ich, da wichtig, dass man diese Deutschkenntnisse verbessert und die Kindergartenzeit tatsächlich dazu nützt, dass die Kinder ordentlich vorbereitet sind, dass sie der Unterrichtssprache folgen können. Da spielt die Religionszugehörigkeit meiner Meinung nach keine große Rolle.
Ja, und ein Thema dieser Woche war natürlich schon auch HC Strache. Ja. Der Ex-Vizekanzler, Ex-FPÖ-Chef, der über die Ibiza-Affäre gestolpert ist. Wenn man durch Wien marschiert, glaubt man, er hat einen Wahlkampffonds geöffnet, der wirklich traumhaft ist. Hunderte Plakate. Woher hat er sein Geld?
Das ist eine gute Frage, die muss man. Irgendjemand da draußen wird es hoffentlich wissen, dass ich mir das auch gefragt. Der ist ein echter Stehaufmandel. Ja, also das gefällt, das ist irgendwie lustig, ja, aber mehr ist es nicht. Also er hat natürlich nicht die geringste Chance auf den Einzug in den Wiener Gemeinderat. Ich frage mich auch, wer borgt dem noch Geld? Er ist ja auch in anderen Situationen, wo er sozusagen finanziell nicht gut dasteht, wie man weiß. Man hat jetzt wieder gehört, Nepp hat Strache einerseits sozusagen, ich weiß nicht, ob angezeigt, aber jedenfalls aufgeplattelt. Und andererseits war aber er der dafür gesorgt hat, dass der Strache die Putzfrau zahlt kriegt, die sozusagen die Maniküre und Pediküre, die Schwimmbadreinigung, sogar die Überwachung seiner Ehefrau, das haben wir alles lesen dürfen. Also das ist eine kuriose Gruppe. Und Nepp selber sagt, er verzichtet auf den Dienstwagen und dann fährt er alles mit dem Taxi und verrechnet Hunderttausende Euro Spesen dem Steuerzahler. Also das ist ja alles, ja, das viel Schall und Rauch da dabei bei der Gruppe.
Ja, zumindest eine Frage können wir hier auf OE24TV beantworten. Einer der Finanziers von HC Strache erzählt im Interview, wie viel er wirklich gezahlt hat. Das ist der Niederländer Danny Kahn. Er war ein ehemaliger Freund Straches. Inzwischen hat sich diese Freundschaft allerdings aufgelöst und es ist passé. Momentan geht es nur mehr um Abrechnung. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Mehr darüber, wie sich dieser Wien-Wahlkampf weiterentwickelt wird und vor allem, wie sehr sich der Trump-Zollkrieg auch auf Österreich und Europa auswirkt, nach einer kurzen Werbepause.
Mit Karl Wendel.
Nach wie vor beschäftigt die innenpolitische Debatte der Wien-Wahlkampf. Wen soll ich in Wien eigentlich wählen, wenn ich so politisch Mitte rechts stehe, Herr Kallinger? Sie sind ja der SPÖ zugewandt, aber viele stellen sich ja diese Frage, wen soll man eigentlich dann wirklich wählen? Also wenn man mit den Linken nichts anfangen kann, auch mit den teilweise überzogenen Forderungen der Grünen, auch nicht wirklich zufrieden ist und die Neos in Wien kennt man eigentlich nicht so recht.
Ja, also ich, wenn man diese Begrifflichkeiten aufnimmt, Mitte rechts, glaube ich, hat man mehrere Alternativen. Natürlich hast du einerseits die Neos, die ja alles andere als eine linke Partei sind, wenn man ihre Wirtschaftsprogramme ansieht. Sie sind natürlich in vielen Fragen sozusagen der Kultur oder der Integration natürlich sozusagen eher auf der linken Seite, aber sie sind keine linke Partei im herkömmlichen Sinn, wenn man sozusagen diese Wirtschaftskompetenz sich anschaut. Man kann ohne weiteres, wenn man Mitte rechts ist, auch die Sozialdemokratie wählen, weil der Bürgermeister Ludwig sozusagen in seiner Partei für so einen klaren Sicherheitskurs steht, nämlich einerseits für eine, wie soll man sagen, für eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, wo man auf Wachstum und Beschäftigung schaut. Das ist wichtig, gerade wenn man zum Beispiel mit den Grünen regiert, die, wie man ja gesehen hat, da keine sicheren Kantonisten sind, der aber auf der anderen Seite auf den sozialen Zusammenhalt schaut. Also auch da würde ich natürlich als Sozialdemokrat diese Empfehlung aussprechen, die Sozialdemokraten oder die Neos zu wählen. Ich glaube, man kann in Wahrheit auch ÖVP wählen, wiewohl dieser Wahlkampf halt aus meiner Sicht thematisch schlecht aufgesetzt ist. Man hört von der ÖVP nichts in Richtung Wirtschaft, weil die könnten sich da ja auch als Partner, der Michael Ludwig hat ein ausgezeichnetes Verhältnis zur Wirtschaftskammer, zu Präsident Rug, aber die könnten sich da ja auch positionieren, dass sie in diese Richtung gehen. Tun sie nicht, sie reden eben auch nur über die blauen Themen. Aber dennoch glaube ich, wenn man Mitte rechts ist, dass auch die ÖVP wählbar wäre.
Ja, das ist eben die große Frage. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und vor allem, wie der Wahlkampf sich zuspitzt in der kommenden Woche. OE24TV wird am Wahltag umfassend berichten. Um 8 Uhr früh geht's los, um 24 Uhr ist es dann mit dem endgültigen Ergebnis vorbei. Herausgeber Wolfgang Fellner wird im Studio sitzen und mit ihm zahlreiche Experten. Das ist das eine Thema. Das andere, diese Woche haben wir uns wieder mit dem Budget und unserer Problematik beschäftigen müssen. Stück für Stück kommt da irgendeine Wahrheit zutage, die uns eher erschrecken müsste. Und zwar der neue Finanzminister Martha Bauer baut einen Finanzmarterpfahl für Österreich auf. Wie schlimm ist es? Und vor allem, könnte nicht die Politik auch irgendwann einmal trotz dieser negativen Zahlen dazu übergehen, ein wenig Optimismus zu verbreiten?
Naja, ja, ich glaube, das wäre ganz wichtig. Aber dazu muss man einmal Ergebnisse sehen. Ich meine, die waren ja bis zur letzten Woche noch beschäftigt mit der Aufarbeitung. Da kann man die allerletzten Zahlen. Und da musste das Finanzministerium selbst noch einmal einräumen, dass es noch ein bisschen schlechter wird mit dem Defizit. Das ist natürlich eine Schreckensbilanz der ÖVP-Grünen Regierung. Und es ist eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Tragödie, dass jetzt müssen wieder die Sozialdemokraten sozusagen da den Schutt wegräumen, sodass sie das machen können, was sie gern machen würden, sozusagen zu gestalten. Auf der anderen Seite glaube ich, man spürt es auch, man ist bei Martha Bauer in guten Händen. Es ist seit langem einmal ein Finanzminister wieder, der offensichtlich auch etwas versteht, worüber er spricht. Das ist einmal das eine gute Voraussetzung. Deswegen kommt er ja auch bei den Menschen in Umfragen momentan am besten an als Regierungsmitglied. Aber natürlich den Optimismus, glaube ich, und das ist der Kernpunkt dieser Regierung. Diese drei Parteien müssen schaffen, dass sozusagen ein Turnaround möglich ist. Und dann können sie sozusagen diese positive Stimmung auch verbreiten. Und das ist auch der Garant dafür, dass wir dann nicht bald mit einer 35% Kickl-FPÖ leben müssen. Nur wenn die drei sagen, okay, wir müssen jetzt durchs Tal der Tränen, aber dann haben wir auf Basis unserer Maßnahmen Möglichkeit, Wachstum, Beschäftigung, neue Projekte zu schaffen. Das wäre Ihr Erfolgsrezept.
Sie waren ja selbst einmal Sprecher eines Bundeskanzlers, Viktor Klima von der SPÖ. Gibt es so etwas wie eine Anordnung, geh Josef, mach's ein bisschen optimistischer?
Nein, das ist gar nicht. Nein, aber du hast natürlich ein Team, das zusammen mit dem Kanzler, mit den Regierungsmitgliedern sozusagen die Lage bespricht. Und wir hatten, wenn ich da in den 90er Jahren, das war ein massives Sparpaket, das wir auch machen mussten und das der SPÖ auch bei Wahlen gescheitert hat. Aber es war nötig. Man musste zunächst die verstaatlichte Industrie wieder aufrichten, dann ein Sparpaket. Und das war keine kleine Sache. Das hat auch, wie gesagt, politisch wehgetan. Aber auf der anderen Seite hat man auch bei Fragen der Wissenschaft, der Forschung also und dieser Hidden Champions in Österreich. Wir haben eng zusammengearbeitet, zum Beispiel mit der Industrie, mit der industriellen Vereinigung auch, um zu zeigen, wo Österreich sehr erfolgreich ist. Zum Beispiel als jetzt mittlerweile Exportweltmeister zusammen mit Deutschland, wo uns jetzt diese Entwicklung in Amerika so stark trifft. Also da gab es immer beides. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, dass die jetzt den Leuten zeigen müssen, wo geht es lang, damit wir wieder auf die Erfolgsspur kommen.
Ja, die Staatsschulden waren, wie gesagt, eines der großen Themen dieser Woche. Und viele fragen sich jetzt, Österreich ist eigentlich Nettozahler. Können wir uns das überhaupt noch leisten?
Na ja, gut, die Nettozahlergeschichte ist ja eine Frage des Verhältnisses innerhalb der Europäischen Union, weil es da klare Vereinbarungen gibt, wer welche Beiträge zahlen muss. Und man muss schon ganz klar sagen, dieser Beitritt Österreichs zur Europäischen Union auch als Nettozahler hat dem Land unglaublich gut getan. Wirtschaftlicher Aufschwung, Wachstum, eben Exportrekorde. Also das war schon ein wichtiger Punkt und dieses Geld ist nicht verplempert worden, sondern es hat man in die Entwicklung innerhalb der Europäischen Union gesteckt und dann entstehen auch dort wieder neue Partner. Wir sind ja einer der größten Binnenmärkte der Welt, die Europäische Union. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Und wie gesagt, das wird eine Herausforderung sein, wenn dieser erratische amerikanische Kurs bleibt, muss halt die Europäische Union sich ihre eigenen Stärken besinnen. Ja?
Sie geben das Schlagwort für das nächste Thema. Außenpolitisch hat uns Trump diese Woche wieder beschäftigt, wie sonst nichts. Zwar jetzt war die italienische Premierministerin Giorgia Meloni im Weißen Haus. Man hatte bei dem Besuch den Eindruck gehabt, sie kam überhaupt nicht zu Wort. Geredet hat nur Donald Trump, der hat sie gelobt, aber im Endeffekt gesagt hat er, nichts und schon gar nicht hat er gemeint, dass diese Zollbestimmungen aufgehoben werden. Jetzt befürchten viele Ökonomen, dass Europa mit Billigware aus China überschwemmt werden wird. Denn 80% des Exportmarktes Chinas bricht weg. Sie müssen das ja irgendwohin verkaufen. Schließlich ist China die Werkbank der Welt. Kommt dieser Billig-Tsunami jetzt nach Europa?
Also ich glaube, das eine ist wichtig, dass die Europäische Union und Österreich als Teil dieser Union sich ihrer Stärken bewusst wird und sich auch schützt vor solchen Dingen. Das Zweite ist, man muss abwarten, ob das wirklich so kommt, weil wenn Sie sich erinnern, zuletzt Diskussion über das beliebte iPhone, ja war so eins, das würde in Amerika, wenn das sozusagen jetzt eintritt, was der Trump macht, würde dieses amerikanische Produkt, von dem so viele Vorprodukte in China hergestellt werden, unglaublich teuer werden. Und ausgerechnet hat jemand, wenn man es in Amerika herstellen würde, würde es überhaupt gleich $3,000 kosten oder so irgendwas. Also ganz verrückt. Also das heißt, das ist sehr erratisch, was da von Trump geliefert wird. Und man wird sehen, ob das noch so kommt oder ob ihm da auch in Amerika, auch aus seiner eigenen Partei, Leute in die Hände fallen werden, um das Schlimmste zu verhindern. Weil zurzeit sieht man ja, schadet es am meisten Amerika selbst. Ja? Und wie gesagt, Europa und Österreich müssen daran arbeiten, dass man sich vorbereitet, dass das Schlimmste eintreten kann, weil bei dem Trump, mit Verlaub, ich glaube das ja nicht. Ich bin ein großer Freund Amerikas und das, was man da sieht, ist für mich völlig unverständlich. Das war so ein Vorbild in vielen Fragen, die USA. Und mit Verlaub, Sie verzeihen das böse Wort, man hat ja das Gefühl, man hat es mit einem Idioten zu tun. Das glaube ich aber nicht. Der hat wahrscheinlich einen Plan, der aber, wie man jetzt immer mehr liest, einfach falsch ist oder auf falschen Grundlagen aufbaut und wenn er ein Pech hat, das Land in eine echte Krise stürzt. Also man kann ja nur hoffen, dass kluge Leute dort ihm rechtzeitig in die Arme fallen werden.
Ja gut, er kann abgewählt werden, er kann des Amtes enthoben werden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Naja, und die Mitte am Elections können sozusagen für die Republikaner eine ordentliche Klatsche bringen und dann wird es ein politisches Umfeld. Dann werden ihm die eigenen Leute sozusagen, weil im Prinzip bei diesen Zöllen, ja, das wäre ja eine Aufgabe des Kongresses. Der lässt ihn nur gewähren mit seinen komischen Erlässen da. Ja. Aber wenn die Republikaner zusammen mit den Demokraten sagen, lieber Freund, das ist unsere Entscheidungsvielfalt, jetzt gibt es ja auch ein Gerichtsverfahren dazu, dann kann man ihn einmal da, könnte man ihn da bremsen. Zurzeit tun das die Republikaner halt noch nicht. Aber wenn die Lage schlimmer wird, kann man nur hoffen, dass auch dort kluge Leute am Werk sein werden.
Ja, das bleibt abzuwarten. Ich glaube, die Mitte haben sie im 2026. Ja. Das heißt also, in weniger als 12 Monaten wird es dann soweit sein. Trump kann abgewählt werden, ein anderer nicht. Xi Jinping, der Chinese. Ja, wer ist jetzt eigentlich der große Gewinner in diesem Kampf? Wie sehen Sie das? Ist es China, die eben Trump die Stirn, die Chinesen wollen Trump die Stirn bieten und haben mit Gegenzöllen gedroht? Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Wie soll sich die EU im Umgang mit Peking und China überhaupt verhalten?
Wie gesagt, ich bin kein Ökonom, aber das, was ich lese und aus meiner politischen Zeit Erfahrung habe, ist, ich sehe da keinen Gewinner. Also ich war immer ein Freund dieses globalen Handels, dieser Arbeitsteilung. Gerade Österreich, Deutschland, wir haben von dem unglaublich profitiert. Ich bin ein großer Unterstützer dieser Freihandelsabkommen, weil wir sozusagen ja unsere entwickelten Industrieprodukte dort verkaufen können. Ich halte nichts von der Panikmache der österreichischen Landwirtschaft, die eben die eigentlich nur ein geringer Teil unserer Wertschöpfung darstellt. Ich halte nichts von der Verunglimpfung von wunderbaren argentinischen Steaks. Das ist alles ein Unsinn. Und ich glaube, man sollte sich auf das nicht einlassen, sondern man sollte schauen, dass man, wo es geht, diesen Freihandel und diese Arbeitsteilung, die uns in Österreich unglaublich geholfen hat, dass man das fördert.
Ja, aber Trump sagt ja, mit diesem Zollkrieg möchte er eben eines erreichen, dass eben bei Technologien, wo die Amerikaner früher führend waren, es wieder jetzt den Umkehrschub gibt und Amerika wieder die Nummer eins wird, wenngleich in China mit Subventionen und staatlichen Anordnungen dies so nicht möglich ist. Die Frage, die eben bleibt, haben Sie Angst davor, dass wir wirklich mit Killer-Billigware überschwemmt werden?
Also die Angst habe ich eigentlich nicht, sondern ich sehe durchaus auch Möglichkeiten, möchte jetzt da wieder auf ein Projekt von Bürgermeister Ludwig im Wien-Wahlkampf, das er erwähnt hat, zurückkommen, nämlich den wirklich intensiven Versuch zu starten, Wissenschaftler, die offensichtlich in Scharen jetzt in den USA weggehen wollen, weil Trump die Universitäten zerstört oder die Förderungen einschränkt oder die Wissenschaft behindert, weil er religiös motiviert vorgeben möchte, was die Wahrheit ist. Da Leute zu gewinnen, nach Europa und nach Österreich zu kommen, das ist eine gute Geschichte. Und wenn Wien sich da mit der MedUni zum Beispiel oder mit anderen Institutionen und Universitäten positionieren kann, dann ist das ein super Projekt. Das China-Billigprodukt, dagegen wird man sich wohl wappnen müssen als Europäische Union, dass das passiert.
Ja, es gab einmal ein Buch, Living Without Made in China, ein Jahr lang im Selbstversuch hat einer probiert, ohne Ware aus China zu leben. Er ist daran gescheitert, ja, auf jeden Fall. Aber wenn Sie eben sagen, Wien könnte eben viel Know-how aus Amerika jetzt nach Österreich ziehen, es wäre ja höchst an der Zeit, dass es einmal ein europäisches Google gibt. Genau. Vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Austro-TikTok. Da ist uns ja auch nicht wirklich viel eingefallen. Überhaupt all das, was mit Digitalisierung, KI zusammenhängt, sind wir da gut aufgestellt, Ihrer Meinung nach?
Ich finde, da sind wir leider nicht gut aufgestellt. Das hat mehrere Ursachen. Aber ich möchte auf eins eingehen, weil gerade Deutschland und Österreich sind meiner Meinung nach in Sachen Datenschutz seltsam. Wenn man miterleben muss, was alles von Datenschützern sozusagen in Frage gestellt wird, zu welchen Verrenkungen der Datenschutz uns bringt, ja, dann sollte man das einmal ernsthaft überlegen. Das muss man natürlich auch den Leuten erklären, weil viele sich von dem einfangen lassen. Ich finde zum Beispiel jetzt die Bedenken dagegen, dass man die Messenger-Dienste überwacht, was betrifft den Terrorismus, absurd. Ich meine, diese Terroristen nutzen das alles und der Staat kann das nicht überwachen. Das ist ja absurd. Und wenn man so wie die Freitag sagt, wir wollen verhindern, dass man überwacht, was die Oma in Enkel schreibt, das interessiert ja die Polizei null. Also das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Wenn ich mir anschaue, wie viel Bürokratie wir oft noch haben in dem Land, in der Gesundheit zum Beispiel, bei diesen Privatversicherungen und so weiter, weil man sich auf den Datenschutz beruft und man darf das nicht elektronisch abwickeln, das ist alles kurios. Also, oder jetzt die Sorge, Datenschutz, wenn man die innere Stadt mit Kameras überwacht, was soll das sein, wer interessiert sich für das, wer da reinfährt, außer die sozusagen Garagenbetreiber. Und wenn die Polizei jemand mit dem schnappen würde, wäre es gut, finde ich. Also ich finde, das ist eine ganz gute Entwicklung. Aber da muss man ein bisschen auf die Leute noch einwirken und das Denken ein bisschen verändern. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und besser wäre, wir würden vorne mitmachen, als wie unter Berufung auf Datenschutz hinten nachdackeln.
Ja, das ist eben der Aufruf an die Zukunft. Wir brauchen 1000 Ideen für Österreich, 1000 Ideen für Wien. Wir haben dazu zwei Bücher geliefert aus dem Verlag OE24. Ja, und ich danke jetzt Herrn Kallinner für diesen Wochenrückblick und wünsche ein frohes Osterfest.
Gern. Frohe Ostern.